But dong, I'm the opposite. Gnodap.
Ich hoffe, die Aufnahme läuft schon. Ja, sehr gut. Dann gehe ich direkt mal über in die Begrüßung. Ah. Herzlich willkommen zu Lass uns über
Kung Pao reden.
Über Kung Pao reden, genau. Ja, seid gegrüßt. Heute widmen wir uns unserem ersten Kung-Fu-Film, der halt streng gesehen ja auch so in der Borderline-Peripherie des Kung-Fu-Films ist, weil es sich um eine Parodie handelt.
Ja.
Die relativ wenig Leuten bekannt ist, obwohl der durchaus ein Kult-Following hat, der Film.
Auf jeden Fall. Also den Titel haben wir schon genannt.
Kung Pao!
Kung Pao, Enter the Fist. Und ja, der ist aus dem Jahre 2002 final fertiggestellt worden. Hat aber viele, viele Jahre Vorproduktionszeit gehabt und stammt aus der Feder beziehungsweise Mache, Schmiede und als Schauspieler, Regisseur und alles in einer Persona und Stimme.
Genau, Dabba.
Steve Odekerk. Und ich hoffe, ich habe den immer so ausgesprochen. Odekerk, Ödekerk.
Oedekerk.
Ja, man weiß es nicht, ne? Audekerk könnte auch sein, tatsächlich, dieses Holländische. Aber
ja.
Ich kann es nicht genau sagen. Ich habe immer Ödekerk gesagt. Weil
Ödekerk?
So liest sich falsch. Das einfach. Ja.
Ödekerk.
Und ja, dieser Mann hat quasi sich einen bereits vorhandenen Film von 1976 genommen, der da heißt Tiger and Crane Fists. Den gab es allerdings nie auf Deutsch. Also da sucht man jetzt vergebens nach einem deutschen Titel, um das irgendwie einzuordnen. Aber was einem durchaus aus dem Kung-Fu-Bereich da bekannt sein könnte, ist der damalige Regisseur und Hauptdarsteller des Films, Jimmy Wang Yu.
Genau, der ja super viel Sachen gemacht hat
in
der Zeit. Und halt eben auch so eine Ikone, also einer der bekanntesten Regisseure, wenn nicht sogar der bekannteste aus dem Shaw Brothers-Universum.
Ja, und der war auf jeden Fall eine große Nummer. Und der hat sich auch quasi hochgearbeitet vom kleinen Darsteller zum Regisseur. Ähnlich wie Jackie Chan.
Der dann später kam.
Der dann erst später kam, genau. Aber so
und Jimmy auch andere Produktionsfirma, ne? Der und Bruce Lee waren dann ja bei Golden Harvest, die so eine Konkurrenzfirma dann zu
genau,
Shaw Brothers geworden
genau.
sind.
Ja, ich glaube, eine Faust wie ein Hammer oder so gibt es deutsche Titel mit den Jimmy Wang Yu-Filmen.
Die haben alle so schräge Titel halt, ne? So,
ja, irgendwas mit Faust, mit Boxer und Dings. Aber Originaltitel ist auf jeden Fall einer der größten Sachen, sind auf jeden Fall die One-Armed Boxer-Filme. Und hier Duell der Giganten.
Und Master of the Flying Guillotine.
Ja, genau. Also da, wenn man das alles schon mal so irgendwie am Rande mitbekommen hat, das ist alles so von Jimmy Wang Yu. Und der heutige Film, der basiert quasi auf diesem Film.
Hauptsächlich auf dem noch. Ein paar andere sind noch mit drin, aber das ist so Main Source.
Genau, und dann auch ein paar Neuszenen. Ne? Aber der hat auf jeden Fall einen vorhandenen Film genommen. Das muss man sich jetzt wirklich erstmal als Prämisse bereitlegen. Der hat einen Film genommen, hat den umgeschnitten, also in anderen Reihenfolgen, andere Sequenzen, nur was er gebrauchen konnte. Und hat sich selber als Hauptdarsteller in den Film reingearbeitet und reingeschnitten. So im ersten Moment denkt man so, ja, wenn die Perspektive von vorne gezeigt wird, ist es neu. Und wenn der irgendwie von hinten oder von der Seite, dann ist das Original. Aber der hat sich wirklich in das vorhandene Material digital reingearbeitet. Und das ist mit heutigen Standards, könnte man das vielleicht sogar kleine Indie-Studios, die würden das dann einfach so machen mit digitalen Nachbearbeitungen und so. Aber damals, 2002, als er rauskam, ich glaube, der hat 5 Jahre oder so daran gearbeitet.
Ja, also der war lange dran und der war auch nicht billig, der Film, ne? Der ja, hatte 10 Millionen Screen. Budget. Die haben tatsächlich mehr mit Bluescreen gearbeitet, weil ja. das mit dem, da gab es dann weniger Flackern halt mit den alten Bändern. Hab ich gesehen. Also die haben auch ein bisschen Greenscreen-Sachen gemacht, also generell Chroma Key war halt, ne, viel gemacht damit. So Face-Replacement-Sachen haben die halt viel gemacht und eigentlich sind die Steve Odekirk-Sachen, Sachen halt viel, der ist eigentlich immer der Jimmy Wang Yu-Charakter. Da hat er sich halt ja. drauf montiert. Und es ist aber tatsächlich meistens wohl nur der Kopf und nicht der Oberkörper. Also, ne, wir haben ja irgendwie gesagt, so, dass der dann auch für so einen Hollywood-Schreiberling ja ziemlich trainiert ist und der macht ja wohl ja. auch Martial Arts.
Ja.
So wie ich das jetzt gelesen habe, ist es aber so, dass tatsächlich nur der Kopf drauf montiert wurde.
Ja, aber bei den neuen Sequenzen, wo der dieses absurde Kampftraining macht gegen diese Dreiecke, das ist ja auf jeden Fall er selber.
Ja, okay. Dann ist
also da gibt es ja komplette neue Sequenzen, die einfach ja. auch gerade zu Anfang, zu Beginn des Films so quasi so eine Charaktereinführung sind. Und man kriegt hier natürlich so eine epische Geschichte aufbereitet. Ne? Am ja. Anfang des Films wird kommt in einer verregneten Nacht kommt ein Bösewicht mit seiner Bande in ein altes Landhaus.
Betty.
Bringt, ja, bringt alle um. Außer das Kind der Familie, was überlebt, aus seltsamen Gründen. Und später stellt sich heraus, dieses Kind wächst auf als der Auserwählte, the chosen one. Und hat auch eine besondere Fähigkeit, die sollen wir vielleicht später erst erwähnen. Und wenn der dann erwachsen ist, dann ist es halt Steve Odekirk. Und der kehrt dann zurück, um sich an dem Peiniger seiner Familie zu rächen. So, das ist erstmal das Setting. Ja. Und das wird am Anfang auch sehr schnell mit neuen Szenen eingeführt. Und dann weiß man aber, innerhalb von 5 Minuten ist man direkt in diesem Kosmos gefangen, wo man weiß, okay, hier ist alles absurd.
Absurd ist genau das Wort, was den Film beschreibt und den Humor, der halt da auch ja. hinterliegt. Vielleicht, wer halt so diese alten Shaw Brothers-Filme kennt, so, und wir reden hier von denen aus den 60er, 70er Jahren halt, und insbesondere, wer davon schon mal ein paar amerikanische Dubs gesehen hat, ne, der weiß ja irgendwie, dass die Bildqualität nie so gut ist, dass das Bild irgendwie schon eher ein bisschen beschädigt ist, dass die Lippenbewegungen so gar nicht zu dem passen, was man hört. Dass man auch hört, dass der Sound irgendwie dieses Overdubbing so, also nicht zu vergleichen mit deutschen Dubs ja. aus der Zeit. Ne? Die sind definitiv schlechter. Und haben sich auch teilweise mehr Freiheiten genommen und so. Aber er treibt es natürlich halt auf die Spitze. Aber er war genau, was so seine Motivation ja auch war, diesen Film zu machen. Er war als Kind ein riesiger Fan von diesen Wuxia- und Martial-Arts-Filmen aus der Zeit. Mhm. Und hat sich immer vorgestellt, wie es wäre, wenn er selber in so einem Film mitgespielt hätte.
Ja.
Und wollte das selber machen. Und das war dann halt so sein Love-Child im Prinzip, dass er das so auf diese Art und Weise macht. Er hat sich dann da wohl auch für die Vorbereitung des Films, hat er sich durch irgendwie ein paar hundert von diesen Filmen halt durchgeguckt, bis der dann den entsprechenden gefunden hat, weil er sagt, okay, der ruft jetzt Dub Me und den nehme ich jetzt.
Ja.
Und ich meine, das Shaw Brothers Oeuvre ist ja auch überragend groß. Die haben ja auch über 1000 Filme produziert
ja,
in der Zeit.
Ja, ist ja auch ein großer Name. Ne? Also
ja, Shaw
Brothers
Fall.
Hat jeder schon mal
das Logo. Das Logo gesehen. Kennt man. Selbst wenn man nicht weiß, was Shaw Brothers ist, ne? So vielleicht kurz am Rand, das ist so eine Firma, die von 4 Brüdern gegründet wurde. Und die haben halt Filme produziert früher und auch ziemlich viele halt da im asiatischen Raum. Mittlerweile, wusstest du, dass es mittlerweile eine Immobilienfirma ist? Daraus ist eine Immobilienfirma geworden.
Nee, wusste ich jetzt ganz konkret nicht, aber da gab es wohl mehrere Wechsel mal.
Die Namen, also die ja, haben ja. am Anfang hießen die noch anders, ich weiß gar nicht.
Run Shaw?
Run Shaw ist der jüngste der 4 Brüder und das war der da auch am meisten gemacht hat. Mhm. Und der gilt auch so, der hatte so den Nickname Letzter Kaiser des chinesischen Films.
Mhm.
Aber es waren 4 Brüder und ich weiß es gar nicht, das waren irgendwie so ganz normale Film-Production-Names,
ja.
bis es dann Shaw Brothers wurde. Ich glaube, die Ursprungsfassung war schon, das war in den 20er Jahren sogar gegründet, ich habe 25 Grad im Kopf. Und dann in den 50ern wurde das, glaube ich, irgendwann zu Shaw Brothers umbenannt. Warte, aber ich habe es mir hier...
Die sind auf jeden Fall auch bekannt dafür, während du nachguckst, sage ich das jetzt mal eben, dass die ein sogenanntes, so ein anderes Bildformat so ein bisschen eingeführt haben. Die haben das mit der Kamera ein bisschen weiter, sie hatten so mehr Breitbild, als das bis dahin üblich war.
Ja.
Und die hatten auch teilweise immer die sogenannte Fischaugen-Optik, dass die Kamera immer nur im Center des Bildes scharf war und an den Seiten manchmal ein bisschen verschliert, wenn das Bild gewandert ist. Und das hieß Shaw Scope. Ne? Also das ist auf jeden Fall auch so ein Begriff, den kennt man, wenn man sich irgendwie mit den Filmen da beschäftigt.
Ja, und es ist ja auch so dieses ikonische Intro. Das hat dann ja auch, um wieder den allgegenwärtigen Tarantino zu nennen, da kennt man es vielleicht aus dem Mainstream am ehesten halt aus Kill Bill.
Ja.
Ist es halt, ne? Da ist ja auch so ein Kniefall halt vor diesen Kung-Fu, Martial Arts, Wuxia-Film.
Ja, auf jeden Fall.
Und da hat er das halt auch mit reingenommen. Ne? Super ikonisch. Und um das nachzuhören, genau, die wurden, ich habe es richtig gesagt, 1925 gegründet, als Tianyi Film Company. Und erst 1958 wurde das dann in Shaw Brothers umbenannt. Und genau, die goldene Ära war halt 60er, 70er Jahre. Und ab den 80ern kam dann der Decline mit weniger Produktion.
Ja.
Auch durch die Konkurrenz mit Golden Harvest, ne, die dann halt eben Jackie Chan, Bruce Lee. Und bis 2011 existierten die weiter. Danach und
Sammo Hung, den wollte ich noch erwähnen.
Wen?
Sammo Hung ist ja auch bei Golden Harvest. Der quirlige, dicke Freund von Jackie Chan.
Ach ja, okay. Damit den Namen hatte ich jetzt nicht parat. Und noch das als letztes zu den Shaw Brothers. Tatsache, danach Umwandlung nach 2011 in eine Immobilienfirma namens Clearwater Bayland. Also das ist eine weirde,
das ist ein Abstieg.
Pokémon-Entwicklung.
Ja.
Finanziell wahrscheinlich nicht, aber,
ja.
Aber es ist wild auf jeden Fall. Also ich meine, man kennt es ja, dass Kinderspielzeughersteller irgendwann zu Videospielherstellern werden oder so.
Ja, hallo aber Nintendo.
Hallo Nintendo, buy our stuff.
Ja.
Aber dass so eine Filmproduktionsfirma halt so diesen Weg geht, ist sehr ungewöhnlich. Ja. Aber es soll hier nicht um den Werdegang der Shaw Brothers gehen.
Ja.
Aber genau, zurück zur Motivation von Steve Odekirk. Er war halt einfach riesiger Fan von dieser Art von Film.
Ja, verständlich. Ne?
Was also, man echt verstehen kann. Also ich meine, ne, allein wenn man schon sich bedenkt, wie viele es davon gibt. Ja, da ist auch Schrott dabei. Aber A, liebenswürdiger Schrott und B, sind auch richtige Bomben dabei.
Ja, und das war zu der Zeit, das ist ja noch wirklich eine andere Ära gewesen in den 70ern. Es gab kein Internet, es gab kein, es gab kein Heimvideo. Die Filme, wenn die ins Kino gekommen sind, das waren riesen Kassenerfolge, das waren Banger. Also die haben international voll abgeräumt. Auch in Deutschland sind die sehr, sehr beliebt und bekannt gewesen. Da haben immer alle gesagt, ja, hier die Kung-Fu-Hau-Drauf-Filme und so.
Ja.
Ne, also das war ein Riesending.
Die hatten halt auch da noch so dieses Komödiantische drin mit den Synchros halt. Ne? Das haben die da ja, glaube ich, auch in der Deutschen auch noch so etwas überzeichneter gemacht als im Original.
Ein bisschen, ja.
Oder also, teilweise nicht alle. Aber ich denke da so an
manche
diese
sind auch,
Schlitzauge sei wachsam Filme zum Beispiel.
Ja, gut.
Die
aber das
schon so sehr sich sehr viele Freiheiten genommen haben.
Ja, die waren aber auch schon 80er-mäßiger dann.
Ja, stimmt, die waren schon Spätphase. Ja,
das
wobei
war
auch
schon,
nicht alle, glaube ich, oder?
Ja, das Cross dann quasi mit der Rainer Brandt-Zeit, wo dann auch in Deutschland sich Freiheiten bei den Synchros genommen wurden. Ne? Hm. Aber ursprünglich, wo wir jetzt nochmal die Kehrtwende machen, geht es darum, dass Steve Odekirk als amerikanischer Junge, ne, oder ist der von dem Namen her, ist der aus Holland?
Der ist Ami. Ich weiß nicht, was seine Wurzeln sind, aber irgendwo in Amiland geboren und Kalifornien aufgehört.
Hat er quasi immer diese Filme geguckt und die hatten teilweise grässliche Synchros. Ne? Du siehst, die Figuren sprechen miteinander und kommt teilweise erst eine Sekunde verzögert, was sie dann sagen. Und all das hat bei ihm gearbeitet und ausgelöst, dass er dann gesagt hat, die Synchro kann ich besser machen. Und das auch noch mit so einem kleinen Anteil Wahnsinn. Und ja, also vielleicht sollen wir zu Steve Odekirk noch mal generell was sagen. Der Name ist, glaube ich, nicht jedem Begriff.
Nö, ist auch jetzt kein großer Name. Also der hat ein paar große Filme gemacht, die, glaube ich, wirklich jeder kennt. Ne? Mhm. Also sprich als Drehbuchautor und Regisseur von Ace Ventura.
Mhm.
Jimmy Neutron hat der mit verantwortet, der sogar einen Oscar bekommen hat. Mhm. Also, ne, für Effekte, glaube ich.
Und hier dieses Animal, diese irgendwas Animal Farm und was diese Knettiere auf dem Land, irgendwie sowas.
Oh, da, also der hat auf jeden Fall auch so Claymation-Sachen irgendwie gemacht.
Ja, ich weiß jetzt gerade nicht, wie die heißen. Aber das hat er auf jeden Fall auch gemacht. Und dann gab es eine Zeit lang, bevor ich jetzt nochmal auf Kung Pao zurückkomme, da gab es auch noch eine Zeit lang die sogenannten Thump-Filme von Steve Odekerk.
Ja.
Und der hat sich große, bekannte Titel oder Themen genommen oder Franchises und hat daraus einen kleinen Kurzfilm gemacht und diese ganzen Figuren wie ein Daumenkino quasi aufgezogen. Der hat dann alle Darsteller gegen seinen Daumen ausgewechselt und hat auf den Daumen Gesichter gemalt und denen dann Mäntelchen und Hüte und sowas angezogen und hat da Filme draus gemacht und teilweise die Gesichter dann auch halt animiert mit Computereffekten. Und da gibt es unter anderem, also sehr, sehr bekannt, war damals auch Thump Wars, also Star Wars, ein Rip-Off. Mhm. Dann gab es Thumpenstein oder nee, Frankensump. Mhm. Dann gab es Blair Witch Thump und Batman, Bat Thump, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon alle waren, aber die waren tatsächlich Anfang der 2000er, sagen wir mal so, das Internet war ja nicht mehr ganz frisch, aber es war noch nicht so wie jetzt. Ne? Also es gab noch keine Social-Media-Sachen. Es gab gerade in den Anfängen vielleicht YouTube oder sowas. Ne? Das war ja erst 2003 oder so gab es YouTube oder 2004, verrückterweise, wo sich das so eingeschlichen hat. Aber es gab immer schon so kleine Clips, die von diesen Daumenfilmen irgendwo viral gegangen sind, wenn man das zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so genannt hat, aber das gab es. Mhm. Und das habe ich auch mitgekriegt. Und es gab einen Clip, und jetzt kommt der Rückschluss wieder, es gab einen Clip, den hat damals jeder gesehen, der irgendwie im Internet zu tun hatte. Und da geht ein Mann über eine große Weide und wird dann plötzlich von einer computergenerierten Kuh angegriffen. Und die machen dann so einen Matrix-artigen Faustschlag-Kampf. Und also da wird ganz klar Matrix parodiert, indem der sich auch so zurücklehnt in Zeitlupe, dass dieses klassische Bild, was man von Matrix kennt, und dann so Bullets, die dann in Zeitlupe dann so vorbeifliegen. Und diesen Clip mit der Kuh, den hat damals jeder gesehen. Ich weiß nicht, ich glaube, jeder, der irgendwie ins Internet gekommen ist, den gab es natürlich in schlechter Qualität, in, ne, wie es auch immer damals, waren die Videodateien auch vielleicht nur 2 oder 3 MB groß, die irgendwo verteilt wurden. Da hat man lang genug dran runtergeladen. DSL war ja noch in den Anfängen. 2001 tatsächlich wurde erst DSL ausgebaut. Das erste Mal, dass das so ein bisschen breitbandmäßig losging. Und diesen Clip, der existierte schon, bevor der Film kam. Der ist schon vorher unterwegs gewesen. Ich weiß auch gar nicht, ob das Absicht war vielleicht, um darauf aufmerksam zu machen, aber den gab es und den habe ich auch schon gesehen, aber ich habe erst viele Jahre später geschnallt, dass da ein kompletter Film hintersteckt.
Ich weiß nicht, ob das Absicht war, aber ich weiß, dass der Clip halt rum, daran erinnere ich mich auch noch. Ich kannte den Clip auch lange, bevor ich den Film dann irgendwann gesehen habe. Und
ja. Könnte ein guter Marketing-Trick gewesen sein zu der Zeit.
Könnte oder halt natürlich viraler, also ne, so dass es so echt durch Mund-zu-Mund-Propaganda war. Da sieht man halt auch so ein bisschen, der Humor war damals auch noch ein bisschen anders. Also man muss halt sagen, jetzt ist es natürlich, lockst du damit keinen mehr hinterm Ofen hervor.
Ja.
Und auch nicht unterm Ofen, der so eine CGI-Kuh halt sieht. Aber damals war das wirklich halt was Neues und sowas hatte man noch nicht gesehen. So bescheuert es klingt aus heutiger Zeit. Gab es einfach nicht.
Ja, aber der Film, der lebt nicht nur durch irgendwelche CGI-Spielereien oder eben diese Kuh, die eigentlich keinen großen Kontext zu der Story bietet. Die ist auch wirklich so in sich, könnte man die rausnehmen und das ändert nichts am Film.
Aber es würde doch fehlen.
Aber hier geht auf jeden Fall sehr, sehr viel Liebe und Detailfreude da rein, dass er quasi diese Figur ersetzt und dann mit den Originaldarstellern aus dem alten Film interagiert.
Ja.
Und das Ganze dann bis zum Extreme absurd selber synchronisiert. Jede Figur.
Bis auf eine. eine spricht sich selbst, aber sonst halt jede Figur. Und das ist halt auch so entstanden, dass er das beim Schnitt halt erstmal selber so gemacht hat.
Ja.
Man muss auch sagen, es wurden einige Szenen ja auch neu gedreht. Ne? Das haben die in Mexiko gemacht. Und da haben die den Schauspielern auch extra gesagt, ey, sprich irgendwelche Nonsens-Sachen. Irgendwelche Sachen, die nicht drüber gelegt werden, weil die wussten von vornherein, wir werden overdubben. Und die wollten halt nicht, dass sich die Lippenbewegungen halt synchron zu dem Gesagten sind. Ne? Also ja. Das haben die dann schon direkt gemacht. Und er hat dann beim Schnitt hat er erstmal sich für jeden eine eigene alberne Stimme überlegt. Und dabei hat er dann festgestellt irgendwann, ja okay, das ist besser als das, was die anderen machen. Das lassen wir so, das passt in diese Absurdität hinein. Und so, dass er quasi wirklich die für jeden Charakter sich irgend so eine bescheuerte Stimme halt ausgedacht hat.
Ja.
Und teilweise machen die Charaktere ja auch nur irgendwelche Laute.
Ja.
Also sein Love Interest da zum Beispiel ist ja dann auch irgendwann nur so, ui, ja genau, irgendwie jeder Wortfall endet mit sowas halt.
Ja.
Und ja, auf sowas muss man sich halt einlassen, wenn man den Film feiern möchte.
Ja, das stimmt. Also es gibt dann einmal so, er spricht als einziger normal in so einem ruhigen Ton mit den meisten Sachen und kriegt dann teilweise Antworten, die total überspitzt geantwortet werden. Einmal zum Beispiel diese Szene, ich glaube, wir können mit Sicherheit nicht jeden Karlauer jetzt hier wiedergeben, aber es gibt so eine Szene, wo der aus der Not heraus in die Stadt geht, um Haselnüsse zu kaufen. So krank das schon klingt. Und dann steht er vor dem Verkäufer und dann sagt er, hier zu dem Verkäufer und sagt, hier haben Sie Nüsse, und der Verkäufer sagt dann, that's a lot of nuts! Und schreit ihn voll verrückt an. Und er, seine Figur reagiert dann auch mit einem so, mit so einem Gesichtsausdruck so, warum ist der so? Ne?
Ja, das warum ist derjenige dazu, so, kann man sich auch fragen in dem Film.
Also ganz kurz, es ist auf jeden Fall so, den Film, den wir heute besprechen, den gibt es auf Deutsch. Aber aus persönlichen Gründen, sage ich mal, haben wir den jetzt auf jeden Fall auf Englisch geguckt, weil eben in Englisch diese Originalsynchro alles von Steve Odekerk, das Werk, ne? Also das, man dann daran, da herangeht und sagt, wir müssen da eine Synchronisation zu machen, für einen Film, der mit der Synchronisation den Humor anhebt, ist es dann schwierig und undankbar, das irgendwie machen zu müssen. Und ich habe, wie gesagt, die deutsche Version schon mal irgendwann geguckt und die war ganz, ganz grässlich. Wir haben jetzt gestern noch mal ein paar Minuten reingeguckt, einfach nur zum Vergleichen. Da war es nicht ganz so schlimm. Vielleicht habe ich Szenen getroffen, die wirklich ganz okay sind, aber
die Intermission zum Beispiel hat tatsächlich funktioniert.
Ja. Ja.
Aber ich habe es auch nicht mehr so genau im Kopf. Also ich meine, ich habe den damals irgendwann auf Deutsch gesehen und fand den damals halt witzig. Aber das war so um die Zeit, wo der released wurde, da hätte ich auf Englisch, hätte ich das nicht kapiert. Es ist auf jeden Fall festzuhalten, es ist auf Englisch erheblich besser. Also es trifft irgendwie mehr den Kern. Allein dadurch, dass du halt nur diesen einen Sprecher hast und halt die eine Frau da, die halt sich selber spricht. Da geht schon viel flöten halt.
Das
und plus, man muss bedenken, es ist ja auch viel Impro. Das ist ja generell Problem, was halt einfach ein super undankbarer Job für die Synchronsprecher ist. Das gilt ja auch für viele von so US-amerikanischen Komödien, wo so gerne so diese Comedians aus Saturday Night Live dabei sind, Will Ferrell-Filme oder so. Die Synchros sind ja teilweise sehr, sehr gut. Aber wenn du das halt, da gibt es so eine Spontanität, die du halt erreichst, wenn du das halt in the moment improvisierst. Die du dann halt nachher nicht rekreieren kannst, wenn du es, wenn du synchronisierst.
Mhm.
Ne, da müsstest du entweder deine ganz eigenen Jokes halt machen, siehe Rainer Brandt, da funktioniert das dann ja irgendwie, aber weil da muss irgendwie diese Freiheit drin sein.
Ja.
Und das ist halt eben so der Faktor, wo es schwierig wird. Also du hast dann einmal natürlich den Faktor, dass es mehrere Synchronsprecher sind im Deutschen.
Ja.
Ne? Also dass du diese Ebene schon mal weg hast.
Ja.
Und ich fand auch, also in den wenigen Szenen, die wir uns dann jetzt halt auf Deutsch zu Gemüte geführt haben, War komischerweise der Main Speaker irgendwie die größte Schwachstelle. Ich fand, alle anderen drumherum haben das irgendwie.
Das kann gut sein, dass ich auch damals die paar Minuten, die ich gesehen habe, nur den Main Speaker gesehen habe und das war absolut grauenerregend. Da habe ich ganz schnell umgeschaltet.
Ja, hat leider nicht funktioniert.
Mhm. Und wir reden hier bei der deutschen Synchro generell, da muss man ja erstmal sagen, in Deutschland sind wir total verwöhnt, was Synchros angeht. In Deutschland ist, glaube ich, eines der Länder, die sich wirklich reinhängen. Die deutsche Synchronsprecherbranche ist auf jeden Fall Peak. Mhm. Ne, die haben wirklich richtig Ahnung, die wissen genau, was die machen. Das sind alles wirklich professionelle Sprecher. Und es ist ja auch nicht ohne Grund, dass man viele, viele Sprecher oder Darsteller schon mit der Stimme verbindet, die man in Deutsch hört und das auch einfach passt.
Ja.
Also in Deutschland sind wir da wirklich ganz, ganz weit oben. Wenn man sich dann viele Sachen aus anderen Ländern mal anguckt, wie da teilweise die Synchro gemacht wird, das kann man gar nicht begreifen, wenn man das in der Deutschen so gewohnt ist. Das,
ja.
Also hier an der Stelle sei einmal kurz die deutsche Synchronbranche gelobt und ich hoffe auch aus dem aktuellen Kontext, dass das nicht durch die AI-KI-Synchron-Diskussion, die derzeit ein Thema ist in den Medien, dass da die Sprecher jetzt alle ihren Job dran geben.
Ey, mal gucken, was passiert. Also es gibt ja, ich glaube, das waren zwei israelische Filmfans, das ist aber auch schon ein paar Jahre her, die haben nämlich eine Software entwickelt, womit die halt eben diese Übersetzungen halt machen, mit der jeweiligen also mit der Originalstimme vom Originalsprecher.
Ja.
Ne, weil die halt eben auch Filmfans waren und das da mit den Dubs in Israel scheinbar auch schlechter gelöst ist. So. Und das gilt ja wirklich für viele Länder. Also ich kenne es ja halt ne, so aus Polen halt. Da hast du ja diesen einen Sprecher, der halt über den Film halt spricht, was halt wirklich ganz furchtbar ist.
Das ist ja eigentlich keine Synchro, das ist ja schon eher ein Voice-Over.
Ja, das ist so, genau, das ist so ein Voice-Over halt und ganz, ganz schrecklich.
Mhm.
Dann schon lieber die holländische Variante, die dann ja immer so Untertitel nur gemacht haben auf Holländisch und den Originalton gemacht haben, was auch nicht cool ist. Also da muss man wirklich sagen, da ist man in Deutschland absolut verwöhnt, was solche Sachen halt angeht.
Das weiß Synchro, gar nicht jeder so
aber
zu schätzen.
Ja, das stimmt, weil es so selbstverständlich halt hier ist. Mal schauen, was mit diesen KI-Sachen passiert. Ich könnte es mir vorstellen, es wird einfach eine Kostensache sein. Also wenn es irgendwann eine Software gibt, wo der Verleih oder die Produktionsfirma sagt, ja ey, wir jagen den Film da jetzt einmal durch, sagen, ey, das soll die Ausgabe sein, dann haben wir die Originalstimmen vom Schauspieler, dann sparen wir uns die Kosten, Zeit, dann guckt vielleicht noch einmal einer drüber, ob das alles passt, ob da irgendwelche, woran das ja noch so scheint, sind ja auch so Sprichwörter, die du nicht eins zu eins übersetzen kannst. Und bestimmte Sachen muss man halt gucken.
Ja.
Aber also meine Prognose ist, wenn es da irgendwann eine Software gibt, die das wirklich zuverlässig macht, dann wird das kommen. Und dann wird es das nicht
mehr geben. Also das Problematische an der Sache ist, also es gibt das schon. Es gibt schon, zumindest im Anime-Bereich gab es das auf jeden Fall schon. Da gab es schon fertig released Serien, die dann, ich glaube, bei Crunchyroll erschienen sind. Ich sage es einfach mal frei raus. Die mit einer KI-Synchro gemacht wurden. Wo aber dann die Leute, die das geguckt haben, direkt gesagt haben, so, ey, das könnt ihr doch nicht machen.
Mhm.
Die waren alle entsetzt, wie lieblos und wie sonor dann einfach der Text runtergesprochen wird, weil da fehlen sämtliche Emotionen in den, in den Ausgaben. Das kann halt eine KI noch in Anführungsstrichen nicht, dass dann auch gewisse Betonungen oder Sachen dann mit Emotionen versehen sind. Und das ist noch wirklich eine Sache, das wurde dann auch boykottiert. Ich glaube, Crunchyroll hat sogar die Sachen dann nochmal synchronisieren lassen, weil die so einen Shitstorm gekriegt haben.
Ja.
Aber gleichzeitig gibt es dann so pfiffige Streaming-Anbieter wie Netflix, ohne die jetzt verteufeln zu wollen. Aber die haben teilweise in ihren Verträgen drin, wenn du für Netflix-Produktion oder Content die Synchronsprecher einladen, um da was mit aufzunehmen, dass die dann in den Verträgen mit freigeben, dass das in der Computerüberarbeitung mitgeschnitten wird, sodass beim nächsten Mal die den nicht mehr anfordern müssen und die können den dann mit dem Computer ersetzen. Das und ist da, ist eine, da ist die Synchronbranche auf jeden Fall auf die Barrikaden gegangen. Und die haben sich da jetzt wirklich, da gibt es Petitionen und Leute, die gesagt haben, okay, dann bin ich halt bei keiner Netflix-Produktion mehr dabei, wenn das der Vertrag ist. Mhm. Weil das machen die nicht mit. Und das, da hängen ja auch Jobs dran. Ne?
Ja, also, selbstverständlich.
Und unsere Synchronsprecher, die wir so kennen, nehmen wir jetzt mal einen der bekanntesten einfach als Beispiel. Er hat jetzt nichts mit Kung Pao zu tun, aber das ist so ein Ding, was auch in mir im Herzen ist. Das ist zum Beispiel David Nathan, ist zum Beispiel ja ein sehr, sehr großer Name. Der macht ja unter anderem die deutsche Stimme für Christian Bale und Johnny Depp. Mhm. Also den hat jeder schon mal gehört und im Ohr so ein bisschen, ne, so dieses Tiefe. Und der spricht zum Beispiel ja auch Hörbücher ein. Ne, da gibt es ja viele, viele bekannte Sprecher, die inzwischen bei Hörspielen oder Hörbüchern dann auch, oder hier, wie heißt das so, Voice-Over bei Dokumentationen sprechen die auch. Ne?
Teilweise also, Werbung, ne? Hier die
ja, auch
20%
das,
genau. Auch alles außer Tiernahrung, ne? Genau. Weiß ja auch Bruce jeder, Willis. Wer es ist ja. Und welche.
Also Manfred Lehmann.
Genau.
Ja, und ja, also wir haben auf jeden Fall hier wirklich eine Branche, die wirklich top arbeitet und die im Moment so ein bisschen auf dem Wendepunkt steht und darum kämpfen muss, dass die noch ihre, ihren Bestand hält. Aber all das hat Steve Odekirk nicht interessiert, um jetzt wieder zurückzugehen zum Film, weil ich kann, glaube ich, immer stundenlang über
bevor irgendwas. Wir noch zum Film zurückkommen, möchte ich noch auf eine Sache kurz zurück, die du ja meintest, okay. Ne, dass die halt diese Datenbanken aufnehmen, wo du dann digital deine Stimme halt drin hast. Ne?
Ja.
Was ja wirklich teuflisch ist,
ja.
Wenn du dafür nicht, dann muss das ja irgendwie vertraglich so geregelt sein, ey, jedes Mal, wenn ihr die dann benutzt, dann kriege ich aber Kohle dafür.
Ja, das
so müsste
weiß ich
es
nicht.
Halt sein. Aber ey, das ist halt auch so der Weg. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, dieser große YouTube-Star KB Lame. Der hat.
Ach, das ist der, ne?
Genau, dieser I Show You, ne? Ja. So, hast du das mitgekriegt? Der hat sich nämlich für eine Firma digitalisieren lassen, dass die den digital benutzen dürfen und dafür hat er aber 1 Milliarde bekommen. Also die haben dem eine Milliarde Dollar gegeben, dass die quasi so ein digitales Ding von dem erstellen und auf ewig benutzen dürfen.
Okay, ja gut.
In seinem Falle, ich würde sagen, mit 1 Milliarde hast du ausgesorgt.
Ja, da kann er mit leben. Das war so ein Meme-Lord, sag ich mal. Ja. Der hat ne, vielleicht auch nur eine kurze Halbwertszeit in der heutigen sozialen Welt oder sozialen Medien. Den kennt man, den hat jeder schon mal irgendwo gesehen, das ist auch okay, aber wer weiß, was der in 5 Jahren macht. Ne? Das ist ja keiner, der jetzt irgendwie einen großen Content, der mit tiefen Inhalt versehen ist, sondern der wird irgendwann wieder von der Bildfläche weg sein. Ey, wenn der 1 Milliarde mitnehmen kann, ist das gut für ihn.
Und das ist aber dann die Frage, die ich mir dann gestellt habe, wird der wirklich weg sein? Weil ich meine, die Leute, die da bei der Firma sind, die werden sich ja irgendwas dabei gedacht haben halt. Und überleg mal, genau, weil so wie du sagst, das ist ja kein krasser Inhalt, den der gemacht hat. Der hat ja wirklich so Jokes und Sketches.
Ja.
Fassen wir das dann. Und damit kannst du natürlich viele Clips erreichen, weil seine Clips ja auch wirklich kurz waren. Ne? Also das passt dann ja auch so für das TikTok-Ding, paar Sekunden irgendwas.
Für die heutige Aufmerksamkeitsspanne.
Ich find's krass, dass es da eine Firma gibt, die sagt, ja ey, das ist irgendwie so markant und der ist so bekannt, wir geben eine fucking 1 Milliarde dafür aus. Finde ich schon krass.
Na, gut für ihn.
Gut für ihn, auf jeden Fall, sei ihm gegönnt.
So.
Aber das trotzdem, nur dazu, ne? Weil dann musst du es dir bezahlen lassen. Und das wird dann bei den Synchrosprechern ja von Netflix wahrscheinlich nicht so sein.
Nee, also
aber das müsste eigentlich so.
Als das erste Mal das publik geworden ist, da sind die auf jeden Fall direkt auf die Barrikaden gegangen, weil ich glaube, der Vertrag ist nicht so cool.
Ja, glaube ich auch. Also vor allem, ja, wir kennen da ja jetzt keine Details zu, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das halt einfach dann nicht cool geregelt gewesen wäre. Ja, aber genau, Synchro zurück zu Kung Pao. Der Film ist übrigens nicht der erste, der das so genutzt hat, ne? Dass so ein Film halt neu synchronisiert wurde. Das wusste ich auch nicht, dass der erste, der das gemacht hat, auf diese Art und Weise, auch bei so einem japanischen Film, bei einem Hongkong-Film, war Woody Allen. Sein Regiedebüt ist What's Up, Tiger Lily. Und da hat er genau das gemacht. Er hat einen Film genommen und neu synchronisiert. Hm. Und war halt auch, das war auch schon in den 60ern, ich glaube, der ist von 66. Und war halt ein super Flop bei den Kritikern halt auch. Genau wie Kung Pao ja auch irgendwie. Der hatte ja auch bei Rotten Tomatoes und so ganz niedrige Wertungen halt, unverständlicherweise.
Ja, es soll ja auch Leute geben, die den nicht mögen.
Ja. Aber das wurde dann halt schnell so, also ne, dann dieser Tiger Lily Film dann halt auch so im Mitternachtskino mal wieder ein Erfolg. In Studentenkreisen wurde der halt erfolgreich und dann so durch den Erfolg von Woody Allen, der dann später halt kam, hat der Film dann halt so seinen Platz gefunden und sein Following und wurde dann irgendwann auch ein Erfolg. Der kam dann auch 15 Jahre später in Deutschland raus, war aber da auch ein Flop, weil, worüber wir schon gesprochen haben, diese Synchronisation, die danach halt kam, da sowas lässt sich halt nicht rekreieren.
Ja. Ne?
Und daran hat der Film dann auch gekrankt, wobei der dann auch mit der Zeit auch wieder so ein bisschen mehr sein Following bekommen hat.
Mhm.
Und es gab dann auch noch andere Filme, die sowas halt gemacht haben, aber eben Kung Pao war halt nicht der erste, wobei ich tatsächlich, als ich den Film gesehen habe, wirklich dachte, der wäre der erste, der sowas gemacht hat. Mhm. Natürlich treibt er es noch auf die Spitze mit halt sich selber da rein,
Klar.
Digital reinmachen, das war bei WhatsApp Tiger Lily nicht. Aber das, was man vielleicht auch noch erwähnen muss, ne, das war auch damals nicht ganz billig halt, ne? Also der Film hatte 10 Millionen Budget, was ziemlich viel ist. Also woran man auch schon sieht, dass der Oderkirk halt auch schon so in der Industry drin war, einen Namen hatte und halt auch schon Geld generiert hat. Ne? Also die Filme, die er gemacht hat, waren ja wirklich, die haben Kohle gemacht. Ne?
Ja, also Ace Ventura, When Nature Calls, ist auf jeden Fall, wenn man den gesehen hat, vergisst man den auch nicht mehr.
Nee.
Sag nur Nashorn.
Ja, oh Gott. Von daher, ne, das war, konnte der sich das halt auch erlauben. Ich freue mich für den, dass der Film keinen Minus gemacht hat, aber der war halt nicht wirklich erfolgreich. Es war so ein moderater Erfolg, der hat knapp 17 Millionen dann eingespielt, das meiste davon in den USA.
Und Fan-Following
halt. Und danach kam es halt, ne, der wurde danach halt ein Kult-Classic. Der war beim Publikum eigentlich sofort sehr, sehr beliebt, bei den Kritikern halt wie gesagt nicht, aber hat mit der Zeit, also ist halt auch ein Kultklassiker mittlerweile.
Mhm.
Kann man nicht anders sagen.
Ja, würde ich auch so sehen. Der endet auch quasi mit so einer Note, dass für ein mögliches Sequel noch Spielraum ist, obwohl ja eigentlich der ursprüngliche Film dann auch schon zu Ende ist. Ein Sequel hat es leider nie gegeben, obwohl es tatsächlich Credits dazu bei IMDb gibt. Und in den Credits sind dann Leute wie Charlie Sheen mit beteiligt gewesen und Eddie Griffin, das ist hier der Undercover Brother. Also ist auch so ein wie heißt das heute? People of Color Darsteller, den man auf jeden Fall kennt mit so einem riesen Afro. Und die sind laut IMDb beim zweiten Teil irgendwie mit beteiligt. Aber ist wie gesagt nie erschienen. Es ist immer nur, es wird immer nur irgendwo spekuliert und gefragt. Aber im zweiten Teil ist nie released worden. Das wurde sogar schon gesagt, dass das mit Enter the Dragon, also Bruce Lee, der Mann mit der Todeskralle,
auch sehr geiler
Film, als Basisfilm dann gesetzt war. Mhm. Aber ist aus irgendwelchen Gründen nie passiert.
Ich glaube, da gab es irgendwelche Lizenzprobleme und ganz am Anfang, also ne, weil es gibt ja am Ende von Kung Pao ja auch schon quasi so einen Trailer oder so eine Aussicht auf Teil 2. Da habe ich so aber widersprüchliche Sachen im Internet gefunden. Einmal habe ich gefunden, dass Oderkirk gesagt hat, ja, ey, war nie ernsthaft geplant, da einen zweiten Teil zu machen. Das war einfach als Gag. Und dann gab es aber genau das, was du sagst, auch so, dass das doch schon irgendwie geplant war. Und da gab es dann, meine ich, irgendwie Lizenzprobleme auch irgendwie mit Disney und irgendwie. Und dann ist das so eingeschlafen halt irgendwie. Mhm.
Also wir sind jetzt über 20 Jahre später. Ich glaube nicht, dass da noch was kommt.
Ich glaube es auch nicht. Aber wer weiß, es kam auch 1000 Jahre später auf einmal ein neuer Deathstalker raus, den man jetzt gucken kann. Und
ja.
Who knows halt. So,
oder ein neuer Tron.
Oder ein neuer Tron.
Ja, aber trotzdem ist Steve Odekerke jetzt auch nun mal ein bisschen gealtert. Es kommt jetzt auch ein neues Spaceballs, wenn wir schon dabei sind.
Das ist mal, und der war auch, siehst du, guck mal, der war auch hier angekündigt.
Ja.
Ich finde sogar geil, dass die da den gleichen Titel genommen haben, ne, mit auf der Suche nach noch mehr Geld. So.
Ja.
Ich habe ja ein bisschen Angst davor, ne? Aber ich hoffe, dass der geil wird.
Ist auf jeden Fall fertig, die Produktion ist abgedreht.
Ja, ich habe auch schon Bilder gesehen aus der Produktion. Rick Moranis ist aus dem Ruhestand zurückgekehrt,
absolut,
um da mitzumachen. Also
für diesen Film. Ja.
Ich bin super gespannt.
Ja. Also das ist ja auch, weißt du, dass ich ja auch mein Herz dran hängt an Spaceballs und Das ist auf jeden Fall auch eine wilde Geschichte, dass der jetzt zurückkehrt, aber ich habe auch ein bisschen Angst. Ich finde den Teaser super geil, der dann einfach auch so den Weltraum zeigt mit dieser bekannten Schrift, die nach oben läuft, wie bei Star Wars, in Anführungsstrichen. Und der dann schon den aktuellen Humor so aufgreift und sagt, seit Spaceballs 1 gab es so und so viele tausend Filme, so und so viele tausend Sequels, so und so viele tausend Superheldenfilme und dies und das. Und jetzt kommt der eine Film, auf den die Welt gewartet hat. Aber das ist nicht dieser Film.
Ja, ach ey, Mel Brooks, ey, das ist auch noch ein Thema für sich. Ich finde, der hat so viele geile Sachen gemacht und die letzten beiden Filme, die der vor seinem Break gemacht hat, fand ich leider nicht geil. Wobei uns auch die Meinungen auseinandergehen. Ich weiß ja hier, Robin Hood, Helden in Strumpfhosen zum Beispiel, feiern ja irgendwie alle ab. Ich finde den Film so unlustig. Hm. Aber ja, anderes Thema auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, Mel Brooks müssen wir separat nochmal irgendwann.
Ja, auf jeden Fall, da gibt's
vielleicht Spaceballs. Gucken wir auch Spaceballs 2 und nehmen den hier mal mit rein.
Wäre auf jeden Fall eine Sache. Der muss eigentlich, also den werde ich auf jeden Fall auch mir angucken und sehen, weil ich den ersten Spaceballs auch super, super geil finde. Und ja, das würde sich ja anbieten, so ähnlich wie wir es bei Scream gemacht haben, dann auch mal so eine Art Spaceball-Talk zu machen.
Aber ich glaube, wir haben heute viel zu wenig über das Kung Pao gesprochen,
oder? Irgendwie schon, ne? Wir sind so ein bisschen abgedriftet. Vielleicht so als Fazit für Kung Pao, es ist ein Gute-Laune-Film. Man muss halt schrägen Humor halt mögen.
Auf jeden Fall.
Und halt so auf so dieses Absurde halt, ne? Dass man sich halt da halt irgendwie so ernsthafte Aufnahmen sieht und dann da aber irgendwie so Schwachsinnsdialoge halt drüber sind, die im Grunde gar keinen Sinn machen. Ne? Da kommen dann ja auch so Sachen wie "This is bad and this is wrong. Ja. I call it bedong." Ja. So in der Schiene ist halt viel von dem Humor. Wer mit so einem Dummi-Humor halt nichts anfangen kann, wird mit dem Film nichts anfangen können. Aber wer gerne lacht und,
auch
und nicht ganz ernst ist die ganze Zeit, sollte den mögen.
Ja, also auch inszenatorisch sind da so kleine, verrückte Spielereien drin, dass zum Beispiel in der Mitte des Films plötzlich das Bild abbricht und dann eine Intermission gezeigt wird, wo dann, also wie damals im Kino, wenn wirklich eine Pause gemacht wurde, der Saal wurde wieder beleuchtet, man könnte sich noch ein Eis an der Theke holen und dann gibt's wieder ins Kino zurück, genau. Und das wird in dem Film auch quasi als Sequenz mit reingespielt und dann werden auch nochmal die Figuren des Films gezeigt, die dann auch wieder was anderes sagen, um Eis zu verkaufen sozusagen. Holt euch ein paar Snacks und dann gibt es so Sequenzen, die sich dann tausendmal wiederholen. Ich denke zum Beispiel an so eine Sache, wo dann gegen Ende des Films der Held, also The Chosen One, Steve Odekirk selber, dann immer durch das Gestrüpp läuft und immer wieder einen findet, der gerade kurz vorm Sterben ist, was auch aus verschiedenen Szenen des Films hintereinander geschnitten wurde einfach. Also er läuft dann und sieht, ah, Meister, nein, nein, und nimmt den dann nochmal auf den Arm. Der Meister lässt seine letzten Worte da. Dann hört er plötzlich seine Angebetete ui, 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 und rennt dahin und nimmt die in den Arm und sagt, nein, du darfst nicht sterben, nein, nein. Dann hört er ein Hundegebell und rennt wieder zum nächsten Busch und dann sieht er den Hund, oh nein, Dog. Der hat ja noch nicht mal einen Namen.
Mit dem Hund gab es auch irgendwann so geil, man sieht hier im Bild, der liegt da einfach nur und man hört so ein Fake, also so ein Bellen drüber, obwohl der Hund nicht bellt.
Ja.
Das fand ich auch super geil.
Auch wieder so versetzt. Das ist ja auch so. Manchmal sieht man dann einfach so 2, 3, 4 Sekunden lang, wie einer dann sagt, also den Mund bewegt und dann sagt er nur noch I don't know. Ja. Also es sind wirklich verrückte Einfälle. Es gibt eine Figur, die den ganzen Film über, wenn die irgendwo entlang läuft, dann macht der ein Geräusch, als wenn der so Gummienden, Quietsch-Gummienden unter den Füßen hätte. Und der wird auch immer darauf angesprochen. Und dann sagt einer auch irgendwann so, oh nein, again with the squeaky shoes. Und dann immer, wenn der irgendwo entlangläuft, so weak, 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 weak. Und das ist irre. Das ist komplett konsequent durchgezogen, bis der stirbt.
Spoiler-Alarm. Ja. Ja.
der
absurder
Bösewicht,
Humor auf der jeden Fall. Der Bösewicht, der wird ja von vornherein verhohnepiepelt.
Ja.
Betty.
Ja, und auch wenn es dann dramatische Kampfsequenzen gibt, das muss man ja auch nochmal kurz sagen, also da gibt es wirklich Martial-Arts-Kämpfe, sind da drin, durchaus enthalten.
Mhm.
Einer, der schwingt eine Kette mit so einem Metallkralle und schleudert die den Leuten auf den Körper und die haben dann auch blutige Wunden und sowas. Ne? Also da wird schon nicht gestoppt bei sowas. Aber es wird immer alles so überzogen, also der Film ist trotzdem ab 12. Obwohl manche Szenen durchaus ein bisschen heftiger sind für.
Ja, aber jetzt auch nicht übermäßig.
Ja.
Finde ich.
Oder? Ja, also es wird aber so überspitzt. Einmal hat er auch so komplett die Augen auf den Fingern. Ne? Aber ja. Es wird, also auch, also gerade diese Metallkralle, die dann auf dem Körper so die Fleischwunden hinterlässt, das wird aber dann auch immer mit irgendeinem überspitzten Kommentar wieder so humorisiert. Ne? Das wird so aufgelöst. Also es hat immer durchgehend eine komplett verrückte Stimmung. Der Bösewicht ist, scheint unbesiegbar. Der kann alles. Der kann durch die Luft wirbeln, 5 Sekunden lang sich im Kreis drehen und dann wieder landen. Und trotzdem wird er dann einmal mit so einem kleinen Mini-Netz beworfen und hängt dann da drin und scheint zu ersticken. Obwohl diese Netzlöcher fast so groß sind wie sein Gesicht.
Ja.
Es ist auch irre.
Und halt auch gerade so reich, um sein Gesicht und ein bisschen Schulter abzudecken irgendwie. Ja. Ist ja noch nicht mal so ein ganzes Netz. Ja.
Und dann auch der Bösewicht, finde ich mit die beste Stimme des ganzen Films. Wenn der spricht, der hat immer so ein
Die bösen Lachen sind auch sehr, sehr geil von dem.
Und dann wird er einmal gefragt, so, ja, was ist denn eigentlich der Plan des großen Konsulats? Was haben die eigentlich vor? Und dann sagt er, it is evil. It is so evil.
Mir fällt gerade auch noch auf, der Film hat auch ein bekanntes Meme gespawnt, ist das hier mit diesem We purposely trained him wrong as a joke.
Ja, genau.
Das kennt man vielleicht, wer manchmal Memes guckt, das ist ein bekanntes. Und das kommt halt auch aus diesem
das
Film, beziehungsweise aus der Synchro dieses Films.
Ja.
Ja, feine Sache.
Es gibt viele, viele geile, verrückte Jokes. Wenn man mit diesem Humor was anfangen kann, dann auf jeden Fall reingucken.
Definitiv. Kurzweiliges Vergnügen.
Ja.
Und ich würde sagen, wir haben eigentlich jetzt alles so Relevante zu dem Film gesagt. Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare.
Genau, wenn euch wirklich, also das ist nicht immer nur so eine Floskel, ne? Wenn euch mal wirklich was einfällt, wo ihr sagt,
von mir schon.
Ey, das habt ihr ja gar nicht erwähnt, das finde ich aber auf jeden Fall erwähnenswert, dann hinterlasst uns das mal. Ne? Also wir sind auch gerne auf Input gestellt. So, das ist gar kein Problem.
Bei Mickey zumindest.
Ja. Ja, 82 Minuten Spaß. Mehr kann ich jetzt auch nicht mehr sagen.
Nö, gibt's auch nichts zu sagen. Guckt den Film. Noch wichtiger, hört unsere Folgen.
Ja.
Und erzählt's weiter.
Bis nächste Woche.
Bis dahin.